Ja, heute sind die Kinder bei uns. Was, ihr kennt, ja du, warst du auch mit deinen Kindern schon in Bamberg? Also ermutigt eure Eltern mal, mit euch nach Bamberg zu gehen, das ist eine schöne Stadt. Aber ich will nicht über Bamberg reden, aber ich möchte schon mit Bamberg anfangen. Denn letztes Jahr passierte dort in der Stadt ein Wunder. Es war dort eine Gruppe taubstummer Ausländer, die hatten sich zum Ziel gesetzt, Geld einzusammeln für andere Taubstumme. Und sie hatten dann so Zettel geschrieben, dass sie taubstumm sind und dass sie Geld brauchen und hatten da eine Spendenbox und haben eben die Leute, ja, sind auf die Leute zugegangen, dann mit ihrem Zettelchen und sagen, bitte, sie haben nichts gesagt, aber sie haben, da stand drauf, wir brauchen euer Geld. Und da war ein Mann, der dachte, ja, den Leuten will ich helfen, und er nahm 10 Euro und wollte sie in die Spendenbox werfen. Und dann sagte auf einmal einer dieser Taubstummen, geben Sie doch bitte 20 Euro. Da konnte der Taubstumme plötzlich reden. Dem Mann kam das etwas komisch vor. Er hat seine 10 Euro wieder eingesteckt und ist zur Polizei gegangen und hat die angezeigt. Das war kein richtiges Wunder, ne? Aber wir wollen heute etwas betrachten. Da ist ein Wunder geschehen. Da konnte jemand, der stumm war, der lange Zeit nicht reden konnte, plötzlich wieder sprechen. Und der Peter hatte ja letzte Woche schon bereits über dieses Thema gesprochen. Da ging es um die Geburt Johannes des Täufers, wo der Vater Zacharias dann wieder reden konnte. Und heute möchte ich mit euch einmal anschauen, was denn diese Worte von Zacharias waren, was er gesagt hat, nachdem er wieder reden konnte. Und gleich eins vorweg, es ging da nicht um Geld, sondern es ging um das Lob Gottes. Und ihr könnt schon mal aufschlagen das Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Und ich lese die Verse 67 bis 80. 67 bis 80, dort finden wir nämlich genau das, was dieser ehemals stumme Zacharias dann gesagt hat. Da heißt es, und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden, um der herrlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf dem Weg des Friedens zu richten. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Lasst uns noch mal beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, für diesen Lobpreis von Zacharias, den wir eben gelesen haben. Bitte hilf uns zu verstehen, worum es da geht, und hilf uns auch, etwas für unser Leben mitzunehmen, für jeden Einzelnen. So segne du dein Wort an und in uns. Amen. Wir sind ja bei der Betrachtung des Lukas-Evangeliums, sind da ganz noch am Anfang. Und ich hatte es schon gesagt, Peter hatte letzte Woche über die Geburt Johannes des Täufers gesprochen. Und der heutige Abschnitt, der gehört inhaltlich noch dazu. Das ist ja eine Begebenheit, über die er und ich heute sprechen. Nur, dass ich heute nur den Teil habe, um den es geht, was dieser Zacharias gesagt hat. Der letzte Abschnitt endete mit den Worten: Und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sprachen: Was wird wohl aus diesem Kind werden? Es gab ja einige Besonderheiten bei der Geburt Johannes des Täufers. Es gab einige Wunder, die Gott hier getan hat. Das erste war ja, dass Elisabeth unfruchtbar war und gar keine Kinder bekommen konnte. Und dann kam der Besuch des Engels, als Zacharias im Tempel seinen Dienst tat. Und der Engel hat ihm angekündigt: Du und deine Frau, ihr werdet ein Kind bekommen. Ja, und dann kam Zacharias aus dem Tempel wieder zurück und er konnte nicht mehr sprechen. Das sind schon drei Besonderheiten, die hier passiert sind. Und jetzt, nachdem das Kind geboren war, da gab es wieder ein Wunder und Zacharias konnte wieder reden. Und die Leute dachten: Boah, was passiert denn hier eigentlich? Hier ist Gott am Werk. Und dann war die Frage natürlich auch da: Was ist denn los mit diesem Kind? Was hat denn Gott bloß vor mit diesem Kind? Und das war die Frage, mit der der letzte Abschnitt endete. Und wollt ihr heute die Antwort hören, die Zacharias hier erfüllt von dem Heiligen Geist gibt? Das wollen wir heute machen. Wir wollen mal die Antwort anschauen, die Zacharias gegeben hat. Bevor wir aber auf den Inhalt eingehen, möchte ich erst noch so ein paar allgemeine Dinge mit euch betrachten. Wer von euch die Bibel dabei hat und die aufgeschlagen hat, ist euch da etwas aufgefallen? Nur beim Anblicken dieses Textes. Also wenn ich hier meine Bibel aufschlage, dann sehe ich schon allein vom Schriftbild, das sieht anders aus, als was davor war. Bei dir auch? Ja, gut. Wir haben es hier nämlich mit Poesie zu tun, mit einem Lobpreis, mit einem Psalm, mit einer Anbetung. Das ist hier kein Bericht, was geschehen ist, sondern es ist wie ein Psalm im Alten Testament, einer im Neuen, der hier entsprechend auch gesetzt ist. Wir haben es hier mit Poesie zu tun. Und die Frage, was wird denn mit diesem Kind passieren, das beantwortet Zacharias hier nicht ganz sachlich und ausführlich, er erzählt nicht, sondern er betet darüber Gott an. Er gibt die Antwort in einem Lobpreis, in einem Psalm und er verherrlicht Gott darin. Und erinnern wir uns daran, der Zacharias, der konnte über 9 Monate nicht sprechen. Und nach den 9 Monaten sagt er nicht: Ach, was mir jetzt noch einfällt und übrigens Elisabeth, ich wollte dir das und das noch sagen. Nein, er beginnt mit einem Lobpreis Gottes. Und wir werden gleich sehen, warum er das tut. Und Lukas macht hier von Anfang an deutlich, es handelt sich hier um Gott, der hier handelt. Und wenn ihr gesehen habt, dass der erste Vers in diesem Text, den wir heute anschauen, und der letzte, das ist Erzählung. Der erste beginnt damit: Und sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach. Und wenn jemand von dem Heiligen Geist erfüllt wird und wenn er weissagte, dann tritt er hier als ein Prophet, als einen Sprecher Gottes auf. Und es ist jetzt nicht seine eigene Meinung, was einmal aus diesem Kind werden wird, sondern er spricht, inspiriert vom Heiligen Geist, Wahrheiten aus. Und ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, wenn ihr dieses Gebet, diesen Lobpreis lest, dann ist er voll mit alttestamentlichen Zitaten. Was Zacharias hier tut, er zitiert unablässig aus dem Alten Testament und insbesondere aus den Psalmen. Er ist wirklich sag mal, wie wenn es aus ihm so heraussprudelt, was er aus dem Alten Testament alles gelernt und auswendig gelernt hat, das kommt hier heraus. Ich habe in der Vorbereitung einige Übersetzungen, Bibelübersetzungen gelesen, weil ich dachte, das hilft mir, wenn ich mich mit dem Text auseinandersetze. Und da bin ich auf die alte Menge-Übersetzung gestoßen. Und was Menge gemacht hat, er hat hinter jeder Zeile hat er die Bibelstellen aus dem Alten Testament in Klammern gesetzt. Und ich hatte mir in dem ersten Predigtentwurf dann die Mühe gemacht und habe alle Texte nachgeguckt und dachte, ich zitiere das alles heute. Aber dann würden wir wahrscheinlich zum Kaffeetrinken noch hier sitzen, weil das sind so viele Bibelstellen aus dem Alten Testament. Aber es wird hier deutlich, er ist wirklich gegründet in dem Alten Testament. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wie kommt es denn eigentlich, dass er so viele Sachen zitiert? Und die Antwort ist, er kannte einfach auch so viele alttestamentliche Bibelstellen. Er hatte so viel verinnerlicht. Wenn ihr euch erinnert an die Predigt von Manuel vor einigen Wochen, er hatte das Gleiche gesagt von der jungen Maria. Maria hatte ja auch schon so einen Lobpsalm gehabt. Und auch Maria hat sehr viel aus dem Alten Testament zitiert, gerade auch aus den Psalmen, hat es weitergegeben und deutlich gemacht, das, was hier passiert, ist im Alten Testament ja schon lange angekündigt. Jetzt ist die Erfüllung von dem, was kommt. Aber warum konnten die denn diese Psalmen so verinnerlichen? Nun, die Wahrheit ist doch, einmal das, und das haben wir sowohl bei Maria gesehen als auch bei Zacharias, die haben sich wirklich mit der Heiligen Schrift beschäftigt. Sie waren in der Schrift zu Hause. Sie haben die Schrift nicht nur gelesen, sondern sie haben sie auch auswendig gelernt. Und die Tatsache, dass sie hier so viele Psalmen zitieren, liegt daran, dass in Israel die Psalmen gesungen wurden. Und die Psalmen, wenn man sie singt, kann man sie besser verinnerlichen, wie wenn man sie nur auswendig lernt. Vielleicht habt ihr die Erfahrung auch schon mal in eurem eigenen Leben gemacht, dass ihr Bibelworte, die ihr singt, viel leichter behalten könnt. Ich habe vor über 30 Jahren, und das trifft für meine Frau genauso zu, da waren wir mal in einem Gottesdienst und da hatte der Prediger gesprochen über Sprüche 18, Vers 10. Und ich könnte euch heute nicht sagen, was in Sprüche 18, Vers 10 steht, wenn er am Ende dieser Predigt nicht diesen einen Vers vertont hätte. Und er hat ihn uns vorgesungen und er hat uns diesen Bibeltext dann beigebracht. Und wenn ich jetzt meine Frau auffordern würde, Brigitte, steh doch mal auf und sing mir vor, was in Sprüche 18, Vers 10 steht, dann könnte sie das machen. Der Name des Herrn ist eine feste Burg, der Gerechte läuft dorthin und wird beschützt. Das ist Sprüche 18, Vers 10. Wir haben das damals gesungen und deswegen, ich kann dir keinen anderen Sprüchevers aufsagen, außer diesen einen. Wir haben das jetzt in dem Hauskreis, sind wir gerade im Kolosserbrief und da haben wir das auch gemacht. Da waren wir ja Kolosser 3, Vers 16. Lasse das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander, singt und spielt in eurem Herzen. Und da haben wir das auch nochmal erörtert und haben gesehen, wie wichtig es ist, dass das Wort Gottes, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und dass es in unser Leben hineinkommt. Warum? Damit wir einmal so wunderschöne Psalmen singen können, wie Zacharias und Maria das getan haben. Aber das ist nicht der einzige Grund. Wir brauchen das Wort Gottes in unserem Leben permanent. Nicht nur, wenn es mal um Lobpreis geht, sondern habt ihr eben aufgepasst, als wir dieses Kinderlied gesungen haben aus Psalm 119? Warum sollten wir das Wort Gottes in uns haben? Weil es uns beschützt vor Sünde. So ungefähr war die Aussage. Ich habe es noch nicht so ganz verinnerlicht. Aber deswegen brauchen wir das Wort Gottes. Wir müssen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und da haben wir in Maria und in Zacharias wirklich tolle Vorbilder, die das Wort Gottes, ja, sich mit dem Wort Gottes beschäftigt haben und es dann auch aufgenommen haben. Und wisst ihr was, ihr hier vorne in der ersten Reihe, ich finde es so toll, dass ihr hier sitzt und dass ihr mitschreibt, dass ihr diese Gedanken, schreibt ihr nicht mit? Ja, dann fangt jetzt damit an. Schreibt mit und nehmt diese Dinge auf. Wir brauchen das Wort Gottes. Das ist so wichtig. Das war gut, gell? Okay, lasst uns den Inhalt anschauen. Worum geht's in diesem Psalm? Ja, auf die Frage, was wird denn mit diesem Kind passieren, beginnt Zacharias mit einer Anbetung. Gepriesen sei der Herr, der Israel, der Gott Israels. Er hat sein Volk wieder beachtet und ihm die Erlösung gebracht. Das Erste, was Zacharias hier unter der Leitung des Heiligen Geistes tut, er lobt Gott. Und er macht deutlich, ihr Lieben, was hier passiert, diese vielen Wunder und die Geburt, das alles macht deutlich, Gott ist hier am Werk. Gott handelt. Gott besucht sein Volk. Gott bringt Rettung. Und alles, was wir bisher in diesem ersten Kapitel im Lukas-Evangelium betrachtet haben, sagt das Gleiche. Gott handelt. Gott greift in die Geschichte ein. Gott bringt Rettung. Das ist das Thema, um das es hier geht, um das es im ganzen Lukas-Evangelium geht. Gott handelt, indem er seinen Sohn in die Welt sendet und Rettung bringt. Er hat sein Volk wieder beachtet und er hat ihm die Erlösung gebracht. Das ist das Thema dieses Lobpreises, dieses Psalmes. Die Idee, dass Gott sein Volk besucht und dass er seinem Volk Erlösung bringt, das finden wir schon immer wieder im Alten Testament. Und insbesondere ist genau dieses Konzept in dem zweiten Buch Mose zu finden, als Gott sein Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten befreit. Da finden wir die gleiche Aussage. Gott hat sein Volk besucht. Und er bringt Befreiung aus dieser Knechtschaft heraus. Und jetzt sagt Zacharias, das ist wieder der Fall. Jetzt kommt Gott wieder und er kommt wieder, um sein Volk zu befreien. Und das Schöne ist, was er hier macht, er sagt nicht, Gott wird irgendwann kommen. Gott wird irgendwann helfen. Nicht in 10, 20, 100 oder 1000 Jahren, sondern jetzt ist die Zeit gekommen, wo Gott handelt. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo Gott die Erlösung bringt. Hier steht sogar, gebracht hat in der vollendeten Form. Es wird nicht geschehen, es ist geschehen. Gott ist am Handeln. Und noch eine kleine Randnotiz. Dieser Beginn, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, das ist eine Aussage, die finden wir dreimal in den Psalmen. Und dreimal in den Psalmen am Ende eines Psalmbuches. Ihr wisst ja, dass die Psalmen insgesamt in 5 Büchern aufgeteilt sind. Und dreimal, 3 dieser 5 Büchern enden genau mit dieser Aussage. Gepriesen sei der Gott Israels. Und hier beginnt Zacharias mit diesem Lobpreis. Er beginnt mit einem Lobpreis. Schauen wir weiter. Also Gott hat sein Volk besucht, Gott bringt Rettung, das ist das Thema. Und jetzt ist die Frage, wie wird denn diese Rettung geschehen? Was passiert denn jetzt eigentlich? Psalm 69. Aus Davids Geschlecht ging ein starker Retter hervor, ein Horn des Heils aus dem Haus seines Dieners. Fällt euch was auf oder anders gefragt, was würdet ihr denn jetzt eigentlich erwarten, wenn die Leute fragen, lieber Zacharias, was passiert denn jetzt eigentlich mit dem Kind? Dann würdet ihr doch erwarten, jetzt wird Zacharias von diesem Kind erzählen. Und was macht er? Er erzählt gar nicht von diesem Kind, sondern erzählt von einem anderen Kind, das auch geboren wird. Er spricht nämlich hier, er sagt, aus dem Geschlecht Davids ging ein starker Retter hervor. Jetzt müssen wir ein bisschen Hintergrundinformationen haben. Der Zacharias war ja ein Priester. Und die Priester, die kamen aus einem bestimmten Stamm in Israel, nämlich von den Leviten. Die lasen auch immer die Leviten. Also die lasen das dritte Buch Mose, das ist Levitikus, deswegen kommt dieser Spruch. Aber er war nicht aus dem Stamm Davids. Und jetzt sagt aber Zacharias, aus dem Stamm Davids, aus diesem ein Nachkomme Davids, ist nun als Retter da. Also spricht er von jemand anderes. Und wir wissen heute natürlich, von wem er da auch spricht. Er spricht von Jesus, dem Nachkommen Davids. Und das ist auch ein Thema, das finden wir immer wieder in den Evangelien. Wenn Jesus zum Beispiel ein Wunder getan hat, dann haben die Leute überlegt, ist das der Nachkomme Davids, der kommen soll? Und andere haben gesagt, Jesus, du Sohn Davids, und haben ihn als diesen Sohn Davids, als diesen Nachkommen Davids, der kommen soll, anerkannt. Und dann spricht er ein Horn des Heils aus dem Haus seines Dieners. Ein Horn symbolisiert Kraft und Rettung. Hier bringt Gott einen Starken, der Rettung bringt. Und jetzt könnten wir Folgendes machen. Ich habe euch ja schon gesagt, ich habe in dem ersten Predigtentwurf ständig die alten testamentlichen Bibelstellen betrachtet und habe die dann hier eingefügt, und wir könnten jetzt ständig ins Alte Testament zurückblättern und könnten die Bibelstellen nachlesen, von die er hier zitiert. Das möchte ich aber, wie gesagt, nicht machen. Aber was deutlich wird, was Lukas und Zacharias hier machen, sie machen deutlich, der verheißene Nachkomme Davids, der ist jetzt da. Die Zeit der Erfüllung ist da. Und das bestätigt er jetzt immer weiter, wenn wir diesen Lobpreis weiterlesen, so zum Beispiel in Vers 70. So hat er es vor langer Zeit durch seine heiligen Propheten gesagt. Er ist die Rettung vor unseren Feinden, vor unserer Hasser Gewalt. Er hat dieses Kommen des Retters durch die alttestamentlichen Propheten angekündigt. Er hat es bekannt gemacht. Er hat diesen Rettungsplan und das Kommen des Retters angekündigt. Und ich bin so froh, dass wir jetzt vor kurzem das erste Buch Mose betrachtet haben, weil da finden wir schon einige Ankündigungen von diesem, der kommen soll. Schon im dritten Kapitel haben wir davon gelesen, dass ein Nachkomme der Frau kommen wird, der Rettung bringen wird. Wir haben von dem Bund Abrahams gelesen. Wir haben gelesen, dass ein Nachkomme aus dem Stamm Juda kommen soll. Und so ist das Alte Testament voll mit Ankündigungen, dass einer kommen wird, der die Rettung bringt. Und was Zacharias jetzt deutlich macht, er sagt, Leute, passt auf, die Zeit ist jetzt gekommen. Jetzt ist die Zeit erfüllt, jetzt passiert, was Gott schon vor so langer Zeit angekündigt hat. Vers 72, so zeigte sich sein Erbarmen an uns, das er schon unseren Vätern erwies. So bestätigte er seinen heiligen Bund und den Eid, den er unserem Stammvater Abraham schwor. Das haben wir ja betrachtet vor einigen Wochen, das ist, glaube ich, schon Jahre. Wir haben ja 3 Jahre uns mit dem ersten Buch Mose beschäftigt. Aber da haben wir das doch gelesen. Erinnert ihr euch noch daran? Im 15. Kapitel zum Beispiel und im 17. Kapitel, als Gott Abraham besuchte und er hat ihm die allergrößten Verheißungen gegeben. Er hat einen Bund mit ihm geschlossen. Er hat gesagt, einer deiner Nachkommen wird der Retter sein. Und du, Abraham, du sollst ein Vater vieler Völker werden. Damals war Abraham, hatte er noch keine Kinder. Und wir haben gesehen, wie wunderbar Gott in das Leben Abrahams eingegriffen hat. Und was Gott vor ungefähr 2000 Jahren dem Abraham zugesagt hat, wird jetzt erfüllt. Und da können wir uns vorstellen, dass der Zacharias da nicht einfach nüchtern bleibt und ja, jetzt kommt das, was da angekündigt wurde. Der ist begeistert und er bricht in einen Lob aus. weil Gott endlich all diese Dinge zur Erfüllung bringt, die er zugesagt hat. Und dann spricht er über das Ziel, das dann passiert. Vers 74. Befreit aus der Hand unserer Feinde dürfen wir ihm nun ohne Furcht dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, solange wir am Leben sind. Der Zweck der Befreiung steht darin, frei zu werden, frei von Sünde, erlöst und dass wir Gott dienen können. Auch das haben wir schon, dieses Thema war auch schon im Alten Testament. Vielleicht erinnert ihr euch daran, als Gott Mose zu dem Pharao geschickt hat, da hat er gesagt, let my people go, lass mein Volk ziehen. Und warum soll Pharao dieses Volk ziehen lassen? Die Begründung, die Gott gibt und die Mose dem Pharao gibt, damit mir dieses Volk in der Wüste dienen soll. Aus diesem Grund hat Gott dieses Volk Israel befreit, weil er sagte, das ist mein Volk. Ich bin der Herr und die sollen mir dienen, die sollen mir zur Verfügung stehen. Ich habe einen Plan mit diesen Leuten und deswegen musst du diese Leute freilassen. Und das ist auch das Gleiche, warum wir erlöst werden. Ich werde später nochmal darauf zurückkommen. Gott erlöst sich ein Volk, damit wir ihm dienen, damit wir ihm zur Verfügung stehen. So, und jetzt hat Zacharias lange Zeit von dem Retter gesprochen. Er hat den Namen Jesus nicht genannt, aber er wusste genau, wovon er redet. Er war vom Heiligen Geist erfüllt und er wusste von Maria, die ja zu Besuch war bei Elisabeth, er wusste, da ist noch ein anderes Wunder geschehen. Da ist ein Wunder geschehen, dass Gott einer Jungfrau zugesagt hat, du wirst schwanger werden. Und wir haben das ja auch schon betrachtet, diese Jungfrau wurde durch das Wirken des Heiligen Geistes schwanger. Und er wusste genau, Gott tut noch etwas Größeres im Leben dieser Maria, als er bei uns in der Familie getan hat. Und deswegen konnte er inspiriert von dem Heiligen Geist so deutlich diese Wahrheiten auch weitergeben. Und nachdem er über den Retter gesprochen hat, und übrigens all diese Verse von Vers 68 bis 75 ist ein einziger Satz. Und nachdem er das Gott darüber angebetet hat, kommt er nun auf seinen eigenen Sohn zu sprechen. Was wird aus diesem Kindlein werden? Und da gibt er uns einige Informationen. Zuerst spricht er über seine Berufung, über seinen Auftrag. Vers 76. Und du, mein Kind, wirst ein Prophet des Höchsten sein, ein Wegbereiter des Herrn. Er wird ein Prophet sein und ein Wegbereiter des Herrn. Vielleicht sollten wir kurz erwähnen, im Alten Testament, in der Weisheitsliteratur, in den Psalmen, da gibt es einen Parallelismus. Da ist es oft so, dass eine Zeile eine Aussage macht und in der zweiten Zeile wird die gleiche Aussage mit anderen Worten noch einmal wiederholt. Und nur um das deutlich zu machen, wenn hier steht, du wirst ein Prophet des Höchsten sein, dann erklärt er das in der zweiten Zeile nochmal näher, ein Wegbereiter des Herrn. Und allein hierdurch macht er deutlich, der Höchste, von dem hier die Rede ist, ist der Herr, der kommen wird, nämlich Jesus. Jesus wird hier als der Höchste, als Gott bezeichnet. Johannes wird ein Prophet sein und ein Wegbereiter. Ein Prophet, lasst uns kurz darüber nachdenken, was ist eigentlich ein Prophet? Ein Prophet ist ein Sprecher Gottes. Ein Bote Gottes, den Gott irgendwo hinschickt, um eine Botschaft zu überbringen. Wir haben manchmal so das Verständnis, wenn wir an Propheten denken, dass wir denken, ja, Propheten sind immer Leute, die etwas vorhersagen, die etwas in die Zukunft sagen. Aber wir dürfen Propheten nicht darauf limitieren. Der größte Dienst von Propheten ist der, dass sie eine Botschaft überbringen. Und wenn wir die alttestamentlichen Propheten lesen, dann werden wir sehen, dass die Propheten sehr oft mit einer unangenehmen Botschaft zu den Leuten gesandt wurden. Die haben nämlich gesagt, hört mal zu, ihr lieben Leute, oder hör mal zu, lieber König, du musst dein Leben ändern. Du musst dich ändern. Du kannst nicht so weiterleben. Und oftmals haben sie dann sogar noch Gerichtsbotschaften verkündigt. Die haben gesagt, wenn du so weitermachst, dann wird Gott Gericht üben. Aber dann haben sie auch oftmals in die Zukunft geblickt und dann haben sie gezeigt, dass Gott wieder eingreifen wird und dass Gott wieder Erneuerung und Heilung und Rettung bringen wird. Das heißt, diese Zukunftsvorhersagen, die die Propheten getan haben, waren sehr oft in Verbindung mit Gerichtsbotschaften, aber auch als Ermutigung, dass Gott trotzdem handeln wird. Und Johannes wird so ein Prophet des Höchsten sein. Er wird ein Wegbereiter des Herrn sein. Und im Alten Testament war es so, es war eine Erwartung da, der Retter wird kommen, der Messias wird kommen. Und es war klar, dass einer kommen wird, der diesem Messias, der dem Retter vorangeht. Der wurde im letzten Buch unseres Alten Testaments angekündigt, und zwar im Buch Maleachi, Kapitel 3, Vers 1. Da heißt es, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Das ist eine Aussage für diesen Propheten, der kommen soll, um den Weg zu bereiten. Und was Zacharias hier deutlich macht, ist, er sagt, dieser Junge, dieser kleine Johannes, das ist der, von dem im Alten Testament die Rede ist, den Maleachi angekündigt hat, den auch Jesaja angekündigt hat in Kapitel 40, wo er sagt, tröstet, tröstet mein Volk, spricht Gott. Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Dieser Prophet, der im Alten Testament angekündigt wurde als Wegbereiter unseres Herrn Jesus, das ist dieses Kind. Und damit beantwortet er die Frage. Und dann spricht er über seine Botschaft, Vers 77. Du wirst sein Volk zur Einsicht bringen, dass die Vergebung der Schuld ihre Rettung ist. Dieser Vers erklärt, wie Johannes den Weg vorbereitet. Er sagt nicht nur, es wird einer nach mir kommen, sondern er macht auch deutlich und er ruft die Menschen zur Umkehr auf. Und er macht aber auch deutlich, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo Schuld vergeben werden kann. Die Vergebung der Schuld ist ihre Rettung. Die Rettung, die dieser Jesus bringen wird, die besteht darin, dass die Schuld vergeben wird. Und man hatte ja oftmals so diese Erwartung, da wird ein politischer Herrscher kommen. Der wird uns von den Römern befreien, so wie damals Mose uns aus Ägypten geführt hat. Es wird eine politische Rettung sein. Aber was hier deutlich wird, inspiriert durch den Heiligen Geist, die Vergebung der Schuld ist Rettung. Nun ist die Zeit gekommen, wo die Schuld gesühnt wird, wo das Schuld- und das Sündenproblem gelöst wird. Und vielleicht ist es schon ein bisschen komisch, dass wir uns jetzt um diese Zeit, praktisch um die Geburt Jesu und um die Geburt Johannes des Täufers drehen und damit beschäftigen. Aber hier ist die Ankündigung. Warum kam Jesus auf diese Welt? Damit er, und daran denken wir ja gerade nächste Woche, damit er das Sündenproblem löst. Das ist das größte Problem, das gelöst werden muss. Der größte Feind des Menschen ist die Sünde, der Tod und der Teufel. Und Jesus hat den größten Sieg errungen am Kreuz. Er hat sowohl den Tod besiegt durch seine Auferstehung, er hat den Teufel besiegt und entwaffnet und er hat für die Sünde bezahlt. Er hat das Sündenproblem gelöst. Und Johannes hat die Aufgabe, die Menschen da vorzubereiten, sie auch zur Umkehr aufzurufen, damit sie bereit sind für das Kommen des Herrn. Schließlich nennt Lukas und auch Zacharias den Grund für dieses Handeln. 78, weil unser Gott voller Barmherzigkeit ist, kommt das Licht des Himmels zu uns. Der Grund für dieses Handeln Gottes liegt in der Barmherzigkeit Gottes, weil Gott ein barmherziger Gott ist. Wie war es im Alten Testament, als die Israeliten in Ägypten waren? Da schaut Gott herab und dann heißt es, Gott hat euer Elend gesehen. Und dann hat sich Gott erbarmt und hat einen Retter geschickt. Und das ist der Grund, warum Gott den Herrn Jesus in diese Welt schickt. Gott hat euer Elend gesehen. Gott hat dein Sündenelend gesehen. Gott hat gesehen, dass du aufgrund deiner Sünde in die ewige Trennung von Gott musstest. Du kannst vor Gott nicht bestehen. Und Gott hat dieses Elend gesehen und deswegen schickt er einen Retter. Die Barmherzigkeit Gottes, das ist der Grund. Und dann spricht er noch über die Empfänger der Botschaft. Es wird denen leuchten, die im Finstern sitzen und in Furcht vor dem Tod. Und uns wird es leiten, den Weg des Friedens zu gehen. Hier wird das Volk beschrieben als ein Volk in Finsternis, aber Christus ist das Licht der Welt, der das Heil bringt. Er macht also deutlich, der Retter ist Jesus und der ihm vorangeht, ist Johannes der Täufer. Und dann endet dieser Abschnitt ganz schlicht und in einem Vers, das finde ich interessant, wird dann die ganze Kindheit und Jugend und das junge Erwachsensein von diesem Johannes beschrieben. Warum? Weil es gar nicht so wichtig ist. Aber es wird eine Aussage wichtig. Und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte. Er wurde stark im Geist, er wuchs heran. Und später werden wir dann von diesem Dienst auch noch einmal hören und lesen, den er getan hat. Gut, damit sind wir durch diesen Text durch, mit dieser kurzen Betrachtung. Aber ich habe mich dann gefragt, was können wir denn mitnehmen für unser Leben? Was könnte denn wichtig sein? Und ich möchte auf drei verschiedene Dinge noch einmal eingehen. Ich denke, eins, was immer wieder wichtig ist, ist, dass wir uns mit dem Wesen Gottes beschäftigen. Und was hier in diesem Abschnitt so deutlich wird, ist, dass Gott treu ist. Gott hält seine Zusagen ein. Gott tut, was er verspricht. Und das ist das Erste, was mir in diesem Abschnitt so aufgefallen ist. Er ist voll damit, dass Gott das, was er angekündigt hat, nun auch erfüllt. Gott hat seine Jahrhunderte, Jahrtausende alten Zusagen eingelöst. Ich muss daran denken, als unsere Kinder bei uns noch zu Hause gewohnt haben, da haben die Kinder es irgendwie drauf gehabt, mich zu Versprechungen hinreisen zu lassen. Die haben also gesagt, Papa, können wir nicht mal das und das machen? Zum Beispiel, Papa, können wir nicht mal nach Wuppertal Schwebebahn fahren? Und ich sage, ja klar, machen wir. Und im Laufe der Zeit hatten sich dann ganz viele Verheißungen von mir angesammelt. Und dann sagte meine Frau, jetzt wird es aber mal Zeit, dass wir die auch einlösen. Und dann haben wir das gemacht und jenes gemacht. Und dann kam die Zeit der Erfüllung. Dann habe ich all meine Verheißungen mal abgearbeitet, sage ich mal. Und wir haben all diese Dinge gemacht. Und genau das passiert hier. Gott hat viele Verheißungen gegeben. Und wir warten und warten und warten und warten, bis endlich mal die Erfüllung kommt. Und jetzt ist es soweit. Jetzt ist es geschehen. Und wisst ihr, was mir da so viel Mut macht, ist nämlich, dass wir sehen, Gott kommt zu seinem Ziel. Das ist umso erstaunlicher, wenn wir uns an das erinnern, was wir im ersten Buch Mose gelernt und gesehen haben. Denn mir ist nämlich da aufgefallen im ersten Buch Mose, dass die Leute wie Abraham und Isaak und Jakob und alle anderen alles Mögliche getan haben, um Gott an seinem Plan zu hindern. Gott gibt eine Verheißung, du wirst einen Sohn bekommen, lieber Abraham. Und Abraham nimmt die Sache selbst in die Hand und zeugt ein Kind mit einer anderen. Weil er dachte, ich weiß schon, wie das geht. Oder weil er ungeduldig wurde. Aber trotz all dieser Schwächen und Fehler und Sünden kommt Gott zu seinem Ziel. Das ist umso erstaunlicher, wenn wir bedenken, dass vom dritten Kapitel der Bibel bis zum drittletzten Kapitel wir lesen von allen möglichen Mächten und Menschen, die sich dem Plan Gottes entgegenstellen. Aber niemand wird Gott hindern, seinen Plan auszuführen. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, sie würden den Plan Gottes nicht verhindern. Egal wie die Mächte sich anstrengen, egal was sie versuchen, Gott wird seinen Plan ausüben. Und dann ist es umso erstaunlicher, dass das Volk den Eindruck haben musste, Gott schweigt. Der letzte Schriftprophet im Alten Testament trat vor ungefähr 400 Jahren auf. Und dann war plötzlich Funkstille. Und die Leute haben sich vielleicht gefragt, wo ist denn Gott? Wann kommt denn endlich diese Verheißung? Und Gott, es ist alles ruhig. Da kommt kein Prophet mehr, passiert nichts. Aber dann, als die Zeit gekommen war, die Gott sich vorgenommen hat, da kommt Lukas Kapitel 1 mit all diesen Wundern und Gott erfüllt seine Verheißungen. Und vielleicht macht dir das Mut, wenn du in einer Krise bist, in deinem eigenen Leben, wenn du denkst, ich gehe hier unter, ich weiß nicht, wie ich mein Leben meistern soll. Ich habe gehofft, Gott würde so und so führen. Aber du darfst wissen, Gott ist treu. Das, was er zugesagt hat, das hält er auch. Und er wird es auch ausführen. Und wenn wir in die Zukunft schauen, manche Leute schauen heute in die Welt und die kriegen die Krise und sagen, was geht denn hier vor sich? Hat Gott die Kontrolle verloren? Nein, Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Und Gott wird zu seiner Verheißung stehen, dass Jesus wiederkommen wird. Und im ersten Petrusbrief lesen wir, er verzögert seine Verheißung nicht. Aber er will, dass die Menschen heute noch zur Umkehr kommen, dass Menschen noch gerettet werden. Denn wenn Jesus wiederkommt, dann kann keiner mehr gerettet werden. Nur bis zur Wiederkunft Jesu ist die Rettung möglich. Aber die Verheißung wird auf jeden Fall erfüllt werden. Jesus wird wiederkommen, mit Sicherheit. Da brauchen wir nicht zu zweifeln. Und all die anderen Verheißungen über das ewige Leben, über die zukünftige Welt, all das wird Gott selbstverständlich erfüllen. Das Zweite, was mir in diesem Text wichtig geworden ist, dass Jesus Christus die Person ist, in der sich alle alttestamentlichen Verheißungen erfüllen. In dieser einen Person, in Jesus Christus, in diesem Nachkommen Davids, werden die Verheißungen Gottes erfüllt. Jesus Christus ist der eine, der kommen soll. Er ist der Messias, er ist der Erlöser. Nicht Johannes der Täufer, nicht die Apostel, nicht Maria und egal wer. Sondern es geht um Jesus Christus. Er ist, wie es in einem Lied heißt, das Zentrum der Geschichte. Paulus sagt im 2. Korintherbrief 1, Vers 20, in Christus, oder anders sagt er es, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Christus ist das Ja. Deshalb ist auch durch ihn das Amen Gott zur Ehre durch uns. Und ich glaube, was wir wirklich sehen müssen, ist, dass all diese Verheißungen, die im Alten Testament gegeben werden, sie fokussieren auf den Herrn Jesus Christus. Er ist der, der kommen soll. Er ist der Erretter. Er ist der Messias. Er ist der Erlöser. Er ist der, von dem all die alttestamentlichen Propheten gesprochen haben. Und das ist so wichtig, dass wir diesen einen, diesen Herrn Jesus, wirklich als den achten, der er ist. Er ist der von Gott Angekündigte, er ist der von Gott Gesandte, einzige Erlöser für alle Menschen. Das heißt, er ist auch der einzige Erlöser für mich. Ohne ihn gibt es keine Rettung. Ohne den Herrn Jesus gehen wir verloren. Wenn wir nicht zu ihm umkehren, das heißt, wenn wir uns nicht von unseren Sünden abwenden und glauben, dass er für meine Schuld gestorben ist, gibt es keine Hoffnung für mich. Lass mich gerade mal aufschlagen, Römer Kapitel 3. Da heißt es in Abvers 23, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen sind. Das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, aber es macht deutlich, jeder Mensch braucht Erlösung. Wir haben einen guten Freund, der ist mittlerweile Rentner, und ich kann euch, selbst wenn ich es wollte, ich kann euch von diesem Mann nichts Schlechtes sagen. Der führt ein vorbildliches Leben. Ich habe ihn nie lügen hören. Er war seiner Frau immer treu. Er war geduldig, demütig. Er hat, ich glaube, jede Frau wäre froh, wenn sie so einen Mann hätte. Es gibt nichts an ihm auszusetzen. Aber schaut, auch er ist dennoch ein Sünder. Das macht das Wort Gottes ganz deutlich. Auch wenn ich in seinem Leben nichts auszusetzen habe, Gott bestimmt. Und wisst ihr, was er macht, wenn wir von Jesus reden? Wenn wir sagen, hör mal, mein Lieber, du brauchst Jesus, du brauchst Sündenvergebung. Dann sagt er, ach, guck doch mal hier, die schönen Blumen. Und er lenkt ab und er will nichts von Jesus hören. Also schöne Blumen hingestellt, Ella. Und das machen manche Leute, sie wollen sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen. Man schiebt das Thema Tod, Ewigkeit, schiebt man zur Seite und man beschäftigt sich nicht damit. Und schaut, hier ist Jesus, der von Gott gesandte Erlöser. Und jeder, der zu ihm kommt, darf Heil und Rettung erfahren. Aber was wir machen müssen, ist, wir müssen doch zu Jesus kommen. Wir müssen mit unserer Schuld zu Jesus kommen, uns vor ihm beugen und an ihn glauben. Herr, durch dein Blut, das heißt, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, deswegen darf ich Vergebung der Schuld haben. Aber es bedarf, was bedarf es? Langt es, wenn auf meiner Lohnsteuerkarte steht, evangelisch oder katholisch, bin ich dann in diesem Kreis der Geretteten? Nee, es bedarf es, dass ich diesen Schritt zu Jesus gehe, mit meiner Schuld, dass ich mich vor ihm beuge, dass ich mich von der Schuld auch abwende. Also es mir persönlich fällt es leichter, weil ich weiß, ich habe in meinem Leben einiges angestellt. Ich habe in meinem Leben gesündigt. Ich habe gegen Gott gesündigt. Ich habe gegen meine Frau gesündigt. Ich habe gegen andere Menschen gesündigt. Und ich weiß, ich bin ein Sünder und ich brauche Vergebung. Von daher fällt es manchmal vielleicht Leuten wie mir leichter, zu Jesus zu kommen und sagen, Herr, ich brauche Vergebung. Ich kann nicht sagen, ich bin gerecht. Ich brauche diese Vergebung. Ich brauchte diese Vergebung. Deswegen bin ich auch zu Jesus gekommen. Aber Jesus macht deutlich, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dazu, das wird in diesem Abschnitt schon deutlich und wir werden es immer wieder hören, wenn wir jetzt das Lukas-Evangelium weiter betrachten. Es gibt nur diesen einen Erlöser. Ein letzter Punkt. Gottes Ziel der Rettung wird auch hier in diesem Text gesagt. Ich denke, die Frage müssen wir uns stellen, warum vergibt uns Gott die Sünden? Warum rettet uns Gott? Warum hat Gott dir die Sünden vergeben? Warum bist du ein Kind Gottes geworden? Damit du so weiterlebst wie bisher? Damit sich in deinem Leben nichts ändert? Nein, hier steht es, sodass wir nun, befreit aus der Hand unserer Feinde, ihm dienen dürfen ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, solange wir am Leben sind. Wenn ich dich jetzt frage, wozu hat Gott dich gerettet, dann kannst du mit diesem Vers antworten, ja, weißt du, Gott hat mich gerettet, damit ich ihm diene. Das ist ein Grund, damit mein Leben ihm zur Verfügung steht. Das ist das eine. Und dann steht hier, dass wir in Heiligkeit und Gerechtigkeit ihm dienen können. Schaut, Gott hat uns geheiligt und gerecht gemacht durch das Opfer Jesu. Am Anfang, in dem ersten Lied, hieß es, wir können mutig vor den Thron Gottes kommen. Warum? Weil meine Schuld bezahlt ist. Wenn ich als Sünder vor Gott stehen sollte, ich müsste vergehen. Ich könnte das nicht. Aber jetzt hat der Jesus meine Schuld getragen und er hat mich erlöst und verkauft und ich darf deshalb, weil ein anderer meine Schuld bezahlt hat, darf ich nun vor Gott und zu Gott kommen. Aber das ist nur die eine Seite. Wir dürfen uns nicht auf dieser Stellung, in die Gott uns hineingesetzt hat, ausruhen. Denn die Folge der Rettung ist auch, dass die Heiligkeit und Gerechtigkeit Teil unseres Lebens wird. Das bedeutet ganz konkret, dass wir Sünde in unserem Leben ablegen sollen, ablegen müssen. Im Hauskreis sprechen wir über den Kolosserbrief und im Kolosserbrief ist genau dieses Thema. Da wird am Anfang deutlich, Jesus ist der vollkommene Erlöser. Er hat ein vollkommenes Erlösungswerk gebracht und er hat uns heilig und tadellos vor Gott dargestellt. Und dann sagt Jakob, ja, das stimmt. Genau das hat er getan. Und weißt du, was wir jetzt machen müssen, sagt er. Jetzt müssen wir standesgemäß leben. Und das, ich mag diesen Ausdruck, Jakob. Genau so ist es. Er hat uns heilig und gerecht gemacht. Und das soll sich jetzt in unserem Leben auch so auswirken. Und das ist das, was wir lernen müssen, wo wir uns auch gegenseitig ermutigen und ermahnen müssen. Das heißt nicht, dass wir plötzlich vollkommen sind. Ich falle so oft. Ich sündige noch so oft. Aber ich weiß, ich kann immer wieder zu Jesus zurückkommen und ich kann ihm sagen, es tut mir leid. Ich kann meine Sünden bekennen und wenn ich meine Sünden bekenne, dann ist er treu und gerecht und er vergibt mir meine Schuld. Aber wir dürfen das nicht aus dem Blick verlieren, dass Gott uns berufen hat, standesgemäß zu leben, so wie es ihm entspricht. Weil Gott heilig ist, sollen auch wir heilig sein in unserem ganzen Wandel. Ich möchte euch sagen, wir sind jetzt ungefähr 6 Jahre hier in der Gemeinde. Und ich bin euch so dankbar, dass es etwas ist, was ich hier immer wieder lernen darf, wo ich auch immer wieder darauf hingewiesen werde. Ich hab das irgendwie nie, ich weiß nicht, ob ich es früher nicht verstanden habe oder ich weiß nicht, aber ich habe das nie deutlicher gehört als hier. Ich habe nie deutlicher von den Anforderungen gehört, die Gott an mich, an mein Leben stellt. Aber ich sage euch was, ich habe auch noch nie mehr von der Gnade Gottes gehört als hier. Und das geht Hand in Hand. Aber das ist so wichtig für mich, dass ich das auch lerne, ein Leben zu führen, dass Gott dadurch geehrt und verherrlicht wird. Und das ist etwas, was wir konkret auch aus diesem Text mitnehmen können. Er hat den Erlöser geschickt, damit wir in Heiligkeit und Gerechtigkeit ihm dienen können, solange wir leben. Johannes, du bist in unserem Hauskreis der Älteste, aber auch der Johannes dient Gott. Er sagt nicht, ich bin doch in Rente, ich habe doch jetzt nichts mehr zu tun. Der Johannes besucht die Leute und dient Gott. Und auch für ihn gilt natürlich, dass sein Lebensstil Gott ehren soll. Und das erfahren wir hier in diesem Text. Gut, lasst uns zum Schluss kommen. Was wäre ein passender Abschluss für so einen Psalm? Und da habe ich gedacht, das kann eigentlich nur der sein, dass wir mit in diese Anbetung, in das Lob Gottes hineingenommen werden. Und das können wir treffend und passend natürlich auch machen, indem wir ein Lied singen. Ein Lied, das auch nochmal Gott ehrt, Gott verherrlicht und was hervorhebt, was Gott getan hat. Und du hast dieses Lied jetzt, hoffentlich. 453, und das heißt, groß ist dein Name. 453, groß ist dein Name. Und dann singen wir das Lied und genau. Und du betest nachher mit uns, ja?